Flugsimulatoren für 70 Euro oder für 20 Millionen?
Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann sind wir jetzt gerade im Stream.
Oh.
Und in dem Zusammenhang sage ich hallo und herzlich willkommen bei den Aviation Nerds.
Moin.
Mein Name ist Ron, Björn ist da auf der anderen Leitung. Wir nehmen mal wieder einen Podcast auf, das Ganze als Vodcast natürlich auch für den YouTube-Kanal. Und Björn, wir sind mutig, wir machen es gleich wieder live, ohne Ankündigung. Und wir hoffen also, dass Leute dabei sind und sich vielleicht hier auch melden. Und wenn nicht, könnt ihr das ja noch ganz in Ruhe nachholen. Also, was wollen wir heute machen? Es geht um Flugsimulatoren.
Yes.
Quasi Kernkompetenz von uns. Denn auf der einen Seite ist ja Willi jemand, der wahrscheinlich auch jetzt wieder gerade unten noch bei sich sitzt und noch ein bisschen rumfliegt mit dem kleinen Home-Flugsimulator. Wir waren vor einer Woche in dem großen Airbus-Simulator und es gibt noch größere. Und da haben wir einfach gesagt, jeder weiß damit irgendwas anzufangen. Jeder hat schon mal irgendwo bei Galileo oder im Kinderkanal einen Bericht gesehen über Flugsimulatoren. Viele haben sie vielleicht auch zu Hause. Und ich glaube, wir können ein paar Geschichten erzählen, denn Björn, du als Pilot bist sehr regelmäßig im Flugsimulator.
Seit vielen Jahren regelmäßig und das ist auch immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich freue mich da immer sehr drauf. Genau, es gibt aber ganz viele Arten von Simulatoren, Naron. Man fängt mit so kleinen Dingern an als Flugschüler und irgendwann endet man dann in diesen großen, zig Millionen Euro teuren Dingern, ja. Richtig.
Naja, und wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, also viele laden sich jetzt wie selbstverständlich den Microsoft Flight Simulator 2020 runter, was der Hammer ist. Also ich weiß noch, als das im letzten Jahr angekündigt wurde, dass es kommen soll, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch bei YouTube gesehen hast, die ersten Videos, die so veröffentlicht wurden und
ja,
alle
mega.
Waren geflasht.
Ja, war auch ein krasses Ding, also...
Ja, ich erzähle nachher noch ein bisschen was über die Geschichte der Microsoft-Flugsimulatoren, aber ich fange mal an. Und das ist mir erst ganz kurz hier vor dieser Aufzeichnung eingefallen, dass mein erster Flugsimulator oder meine erste Flugsimulation, die ich eigentlich gemacht habe, ne, und jetzt muss ich noch ein Geheimnis erzählen, ist fast ein bisschen peinlich, ich bin ja Diplom-Informatiker. Ich habe ja Informatik studiert von 87 an und ich durfte ab und zu mal an einen Großrechner, der hieß Großrechner, im VEB Pumpenfabrik Oschersleben, also sprich in einem Betrieb in Oschersleben, wo ich herkomme. Der Rechner hieß KRS 4200 und er hätte hier nicht in mein Studio, in mein Büro gepasst und auch nicht in deinen Keller, wo du gerade sitzt.
Was?
So groß war die Maschine. Und der hatte einen Hauptspeicher von 16K. 16K.
Moment, 16 Kilobyte.
Das war ein Ferritkernspeicher, ja. Und wie gesagt, der hatte als Ausgabe eine Schreibmaschine und ebenso als Eingabe. Bloß mal so ein bisschen, ein paar Jahre zurückgeschaut in der Geschichte, wie sich die Rechentechnik doch entwickelt hat.
Verrückt.
Und dort hat man also mit einer Schreibmaschine Daten eingeben können. Und da gab es eine Mondlandesimulation da drauf.
Aber wie geht das mit der Schreibmaschine?
Das hat einmal, genau, es hat ausgedruckt, immer die aktuelle Situation. Mondlandefähre ist in einer Höhe von 3 Kilometern, hat noch so und so viel Treibstoff und fliegt mit der und der Geschwindigkeit auf den Mond zu. Und du musstest quasi immer eine Zahl eingeben und das war die Bremskraft quasi. Und dadurch wurde natürlich immer Treibstoff verbraucht, aber du musstest natürlich zusehen, dass du möglichst mit einer geringen Geschwindigkeit aufsetzt. Nicht zu viel Bremskräfte aufbringst, ansonsten ging es natürlich in die falsche Richtung. Aber du musstest auch zusehen, dass noch Treibstoff übrig bleibt am Ende, denn sonst kam der berühmte Ausspruch, sie haben einen neuen Mondkrater geschaffen, der Durchmesser ist so und so viel. Ne? Das war sozusagen, wenn es schiefgegangen ist. Das war sozusagen, ja, es ist eine Flugsimulation, kann man sagen. Ne? Eine Mondlandefähre durch Eingaben an einer Schreibmaschine und das so eine elektrische, so, war wie so eine elektrische Schreibmaschine. Und der hat dann immer wieder eine Zeile gedruckt, kennst du vielleicht, wenn du irgendwelche alten Krimis aus den 70er Jahren siehst und da läuft so ein Ticker, so ein Fernschreiber so. So war das. So
war die Ausgabe. Das hat doch keinen Spaß gemacht, oder? Hat es dich angefixt? Warst du dann in der Welt der Flugsimulation gefangen?
Natürlich. Das Ding war jetzt was, das war mal so der Spaß, um reinzukommen. Das war ein Spiel.
Witzig.
Das war quasi ein Spiel. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Ding zu programmieren und so, ne? Aber ich bin dort nachts in diesen Betrieb gegangen, weil ich nachts an diesen Rechner konnte.
Boah.
Weil man hatte nun mal Anfang der 80er Jahren keinen Computer zu Hause. Manche hatten vielleicht einen C64 damals schon. Und da haben wir übrigens, als ich dann beim Informatikstudium war, hatten einige den. Und da haben wir Ace gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ah, doch, ich glaube, ich hatte auch einen C64.
Es war auch eine militärische Flugsimulation, wo man fliegen konnte und konnte auf irgendwas unten dann schießen, so mit Raketen irgendwie so. Aber das war, ja, Pixel war, keine Ahnung, das Flugzeug war so 5 Pixel groß oder irgendwie sowas. Ja, aber das, ich sag mal so, das waren so Flugsimulationen. Mhm. Ne? Was war denn dein erster Flugsimulator? Ich ahne es ein bisschen.
Also mein wirklich auf Software basierend, mein erster Flugsimulator, genau. Bin ich durch meinen Vater rangekommen. Der hatte so ein Kriegsspiel, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Thunderbolt 2 oder irgendwie sowas. Und da war so ein Kampfjet. Und mein Vater hat es irgendwie 100-mal probiert, den Flieger zu landen, hat es nie geschafft, hat den Joystick weggeschmissen. Und habe ich es probiert und ich glaube, noch ein 20. Mal habe ich es dann geschafft. Und mein Vater hat mich dafür, glaube ich, wochenlang gehasst, dass ich das geschafft habe.
Und er warte mal, jetzt fällt mir in dem Zusammenhang noch eine Geschichte ein. Weil einer aus Kommilitone, wie gesagt, Informatikstudium, 80er Jahre, DDR, also wie gesagt, Rechner, die Rechentechnik war ihm noch begehbar. Ne? Und der hatte einen, ach, wie hieß denn dieser kleine, einen ZX Spectrum, einen, wie hieß der Hersteller? Man musste immer einen Fernseher hinten anschließen. Ne? So. Und da weiß ich noch, stimmt, da hatten wir auch einen Flugsimulator. Und da konnte man schon Funkfeuer einstellen. Da waren sozusagen am Ende und am Anfang der Landebahn, die nichts weiter als ein Strich auf dem Bildschirm war, konnte man diese Funkfeuer eingeben und konnte landen. Und ich weiß noch, wir haben das zu zweit gemacht. Also alles Eingaben an der Tastatur. Joystick gab es für uns nicht. So, ne? Und so mit Pfeiltasten vielleicht noch so ein bisschen hin und her. Und da weiß ich noch, da gab es einen Flughafen, der hieß Zulu, Flughafen Z. Und der hatte keine Funkfeuer.
Das war
und auf dem sind wir gelandet.
Yeah,
das war die größte Herausforderung. Ne? ZX 1000, ZX Spectrum, wie hieß denn das? Ich kann es ja auf dem anderen Bildschirm mal googeln, während du noch eine Geschichte erzählst. Also das war, wie gesagt, ja, das waren so die ersten Gehversuche. Und dann sieht man auch daran, wie sich die Rechentechnik entwickelt hat, oder?
Das ging super schnell, ne? Also wenn man mal den wie hieß der, FS9, glaube ich, vergleicht mit FS20 jetzt, das sind ja gerade mal 10 Jahre Unterschied, 12 Jahre. Das sind ja mehr als nur Welten.
Sinclair, jetzt habe ich es gerade. Sinclair ZX Spectrum.
Also Leute, so kauft euch diesen Simulator. Sinclair, da habt ihr was zu lachen.
Also, warte. So, ne? Also mit einem, ja natürlich, mit einer Kassette. Mit einem Kassettenlaufwerk.
Ja klar, so
war Eingabe über Kassette.
Ja, ja, klar.
Ja, so war das. Also es gab sogar bei uns Rechner, wie hieß denn der? Auch wieder egal, aber es lief. Es gab einen Radiosender, der hat nachts Computerprogramme ausgestrahlt, die man sich dann auf Kassette mitschneiden konnte. Ja, ja.
Das ist ja freaky.
Auf DT64 lief nachts statt Musik, war so eine Computer-Show, sage ich jetzt mal, für die 30 Leute vielleicht, die in der DDR so einen Rechner hatten. Und dann hast du eben so gehört, wie so ein Modem, weißt du? Und das hast du auf deinem Kassettenrekorder mitgeschnitten und konntest das dann in deinen Computer reinnehmen.
Das ist ja cool.
Kein Mist, aber wir schweifen komplett ab.
Ja, so ein bisschen
wir
schon.
Wir sind jetzt gerade Computer-Nerds. Wir wollen über, und ich habe doch einen Kurzvortrag vorbereitet zum Thema Microsoft-Flugsimulatoren. Aber wie gesagt, ich wollte noch diese Geschichte erzählen hier mit meinem KRS 4200. Na gut, Microsoft Flight Simulator. Also eine Reihe von Flugsimulatoren der Firma Microsoft. Den ersten gab es noch für den Apple II. Mhm. Apple II also. Ja, und zwar hat er den Bruce Artwick, glaube ich, programmiert. Den Apple II, ein 8-Bit-Rechner, gab es von 1977 bis 1993. Wir sind im Computer-Nerd-Bereich. Wir schweifen ab, aber ich sag's trotzdem. Steve Wozniak, einer der Mitgründer von Apple, hat diesen Rechner also gebaut. Kostete übrigens damals 3.500 bis 5.000 D-Mark.
Ach ja.
Kriegt man heute noch bei eBay für 500 Euro. Mhm. Also ich sag mal so, der gewinnt schon wieder an Wert. 4KB RAM, erweiterbar bis auf 64.
4KB, das kannst du in eine Tonplatte sitzen, so ungefähr die Information.
Ja. Und wenn man überlegt, dass man heute 64-Bit-Systeme sind normal und 8 Gigabyte RAM. Gigabyte RAM sind einem ja schon fast peinlich.
Das stimmt, ja.
Ne? Wenn man sie hat. Ja.
Mein Ton klingt
nicht gut.
Also der
halt
so.
Okay. Willi. Ich hoffe, ja, guck mal hier.
Kennst da ist ja den? Unser Star.
Kennst du den?
Hallo.
Moin. Genau. Dankeschön, Willi. Wir können da jetzt nichts machen. Ich kann nur hoffen, dass es nur im Stream so klingt und dass das sauber aufnimmt. Und wenn nicht, Ist ja auch nicht das erste Mal. Da machen Björn und ich das nochmal. Gut, Björn, wir waren beim Flugsimulator. Wie gesagt, er wurde für diesen Apple gebaut und dann ging es eben los. Tatsächlich, später dann eben für Windows. 1982 gab es den ersten. Ja, hatte als Standard die Cessna. Mhm. Klar, heute nicht mehr wegzudenken. Ne? Rudimentäre Szenarien. Es gab Chicago, Seattle, L.A. und New York und sogar schon ansatzweise Wolken, Instrumente und ein paar Funkfrequenzen. Ne? So, das war der 1er, der ursprüngliche. Dann kam der FS2, da war schon der Learjet dabei. Cool. Und vielleicht kannst du dich erinnern, ich glaube, du hattest ja auch schon so damals welche, die noch auf Disketten waren. Die waren damals alle noch auf Disketten. Und der Learjet hieß Gates Learjet. Und alle haben Gates Learjet und alle haben gedacht, das ist ein Gag, weil es Microsoft war und weil tatsächlich Bill Gates ja so einen Learjet als Firmenjet hatte.
Ach so.
Aber der Learjet hieß wirklich Gates Learjet.
Ach jetzt? Ach cool.
So, ne? Das war so ein bisschen Trivia sozusagen noch. Und Sopwith Camel. Damals noch, weißt du noch, den Doppeldecker war da dabei. Der hat sogar schon so leichte Punkte vorne rausgeschossen, wenn man so irgendwie eine Feuertaste hatte. So, dann gab es die 5, 1993, fotorealistisch Instrumentenbretter.
Da habe ich schon gelebt dann. Da sind wir endlich mal da, wo ich auch auf der Welt war, 93.
Und 93, nochmal zurück zum Computer Nerdistan. Da habe ich mir einen neuen Computer gekauft, damals noch als Informatikstudent. Und ich habe gesagt, ich gönne mir mal was mit einer Festplatte von 1 Gigabyte.
Oh, das ist aber echt viel.
Habe ich die Geschichte nicht schon mal erzählt?
Ich glaube nicht.
Da wurde es in dem Laden leise. Und alle drehten sich zu mir um und der Verkäufer sagte, 1 Gigabyte, wow, das ist fett. Ne? Das war 93. So, ne? Dann gab es den 5.1er 94, das war der erste, der von CD-ROM kam. Mhm. Detailreicher, schon 300 Flughäfen. Und dann kam ja Windows 95, wir erinnern uns dran. Start Me Up, ja. Musik von den Stones eingekauft für ganz viel Geld von Herrn Gates. Dann kam der FS98, da gab es schon... Na, weißt du noch, wie die Videokarten damals hießen?
Nee, schieß raus.
Die hießen 3D-Beschleunigungskarten.
Ich hab noch nie gehört. Sag mal, was sind das für Ausdrücke hier?
Wie alt warst du denn da?
Wann war das?
Warst du 98? Da nicht schon 12 und hast schon einen Computer gehabt?
Richtig. Ja, ich hatte früher keinen Computer. Ich war nicht so ein Computer-Nerd, nicht so richtig.
Ah, verstehe.
Erst so im Jugendalter nachher.
Und wie gesagt, da gab es schon diese 3X-Technik, gibt es immer noch 3000 Flughäfen inzwischen, Multiplayer und einen Hubschrauber. Ja, dann der FS2000, die Concorde war dabei, eine Boeing 777, 20.000 Flughäfen und es gab eine Standard- und eine Profi-Version. So, und dann erinnern wir uns alle an 2001, was dort war, in New York. Das heißt, in der 2000er-Version standen die zwei Türme noch und dann wurde ein Patch angeboten und mit dem waren die Türme weg aus dem 2000er-Flugsimulator. Ich hab ihn, glaube ich, sogar noch irgendwo. Steht noch hier irgendwo rum. Und es gab ein Unpatch, weil viele die Türme wieder haben wollten.
Achso, das wusste ich gar nicht.
Also wurde privat ein Unpatch angeboten und man konnte die Türme wieder aufbauen in New York.
Ah, ja.
So, ne? Dann kam 2002, da gab es schon ein 3D-Cockpit, virtuelle Flugsicherung, die Zwillingstürme waren weg und man hat die Kollisionserkennung mit Gebäuden ausgeschaltet. Wegen der Nachahmer.
Das wollte ich eben gerade sagen. Ich glaube nämlich, das Patch war deswegen, weil viele Leute in die Türme reingeflogen sind und das dann aufgenommen haben. Und
ja, aber als sie nicht mehr da waren, wollten die in andere Gebäude fliegen.
Ja, Mann, Leute.
Und einfach, um die Nachahmer sozusagen kalt zu stellen, hat man die Gebäudekollisionserkennung abgeschaltet. Ne? Das war damals, war eine verrückte Zeit. Ne? So, dann kam der FS 2004, reales Wetter, interaktive Flugsicherung. Etliche Detailverbesserungen, aber nichts Revolutionäres. Und dann kam der FSX.
Und da war ich dabei.
Sozusagen die letzte Version, die es gab. Ja, Ende Oktober 2006 für Windows Vista. Lief dann auch noch auf Windows XP. Viel größere Detailgenauigkeit. Immer auch an die Hardwareentwicklung angepasst natürlich das Ganze. Ne? Und es gab die komplette Erdkugel. Also früher waren es nur immer so Vektorräume. Also man konnte nur so um New York drumherum fliegen. Dann konnte man wirklich eben auch mal von Paris eben nach New York fliegen. Ah. Ja, und es gab Standard, Deluxe und Gold und Shared Cockpit. Shared Cockpit eben damals auch schon. Ja, und dann eben auch wegen der Finanzkrise damals. So hat eben... auch Microsoft Stellen abbauen müssen und haben gesagt, die Branche brauchen wir nicht. Wir stellen die Flugsimulatorenentwicklung ein. Und damit war eine lange Pause eben drin.
Ja, ja. Und ich war mir auch sicher, die kommen nicht wieder. Ich war mir jahrelang sicher, das war's. Die sind aus dem Markt verschwunden.
Zumal es ja auch gute Alternativen gab. Explain.
War ich nie unterwegs drauf.
Als Willi eingestiegen ist, ihr kennt ihn ja vielleicht auch aus dem YouTube-Kanal von den Aviation Nerds, also die meiste Zeit fliegt im Willi da unten mit dem X-Plane. Das war so eine super Alternative, ne, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und vor allen Dingen, warte mal, zum X-Plane. Läuft auf Windows, Linux, macOS, aber auch Mobile, also mobilen iOS und Android. Und das Programm ist wirklich so gut, was die Aerodynamik und sowas betrifft, dass sogar kleine Flugzeugbauer zur Entwicklung diesen Flugsimulator benutzen. Ne? Diesen X-Plane. Ne? Und dort quasi ihre Flugzeuge simulieren. Mhm. Ja, und den gibt es eben von Lockheed Martin Prepar 3D. Ne?
Ja, der ist berühmt.
Und die haben damals die haben quasi von Microsoft die Lizenzen gekauft. Die haben sozusagen diese Quellcodes von MS, ESP hieß das, also war diese kommerzielle FSX-Lizenz. Die haben die sich geholt und darauf eben ihre Plattform gebaut. Ne? 2010 ging das los. Die letzte ist, glaube ich, im April 2020 gekommen. Mhm. Und da schlagen wir jetzt den Bogen zu vor einer Woche, als wir im großen Airbus-Simulator waren. Ihr habt ja sicherlich alle den Livestream gesehen oder ihn euch danach angeschaut. Prepar 3D. Das ist ja die Software, auf der unser oder unsere Lieblingssimulatoren laufen.
Ja, im Hintergrund, genau. Also das ist nur ein Bestandteil dieser ganzen Software, die auf so einem Simulator läuft. Ne? Mhm. Das ist zum einen das Visual, also die Sicht nach draußen, dass man im Flug eben auch die Wolken hat, die Flughäfen, die Landebahn und so weiter. Und eben auch die Flugzeugsystemtechnik, die steckt eben auch in Prepar 3D mit drin. Ne? Mhm. Und die ist auch so gut nachgemacht, ausgereift, dass es wirklich dem System eines echten Flugzeuges entspricht.
Ja, und da kannst du ja gleich noch ein bisschen was erzählen, denn ich sagte es schon, du bist oft in Simulatoren mit uns, in den, wir nennen sie mal semi-professionellen Simulatoren, denn der von euren Freunden dort in Frankfurt, noch der, den wir hier haben, ich sag mal so, sie sind nicht zertifiziert, als dass Airline-Piloten dort drin Trainings machen dürfen. So, das ist, glaube ich, richtig, oder?
Ja. Das ist fast eigentlich aber nur eine Kostenfrage. Also, pass auf, fang mal so an. Es gibt ganz kleine, einfache Simulatoren, die man auch günstig irgendwie buchen kann. Man kennt das ja so, Jochen Schweizer, für 109 Euro kann man in einen Flugsimulator. Was man dann eigentlich meistens als Produkt bekommt, ist nichts weiter als aus Plastik nachgebautes Cockpit und im Hintergrund eben diese Prepar 3D-Software. So, und eigentlich fliegt man dann nur im Microsoft Flight Simulator, aber eben mit Plastikknöpfen rundherum. Ne?
Okay.
Das sind diese, die haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun und sind deswegen auch so günstig pro Stunde zu buchen. Dann geht es natürlich ein paar Stufen höher. Da möchte ich jetzt gerne mal den Flugsimulator in Dresden, wo wir neulich waren, erwähnen. Die haben quasi von der Software dasselbe. Allerdings haben die, was ein Riesenunterschied ist zu fast allen, die ich kenne, die haben originale Airbus-Teile drin. Mhm. Ja, das ist kein Plastikguss, das ist original. Und die sind auch dabei, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die haben für mehrere Flugzeugmodelle die originalen aerodynamischen Quellcodes gekauft.
Okay.
Und das ist nämlich der Knackpunkt. Wenn man diese originalen Flugzeug-Aerodynamik-Datei hat, dann ist man noch ganz kurz so ein kleines Stück davon entfernt, dass man den Simulator auch zulassen kann als Verfahrenstrainer. Und dann würden auch Trainings für echte Piloten ins Spiel kommen. Und ich meine, dass die Jungs in Dresden nicht in dem Simulator, wo wir drin saßen, aber für andere Simulatoren, die sie gebaut haben und bauen werden, haben sie sogar diese Lizenz. Und einer von den Simulatoren steht in Essen-Mülheim,
okay,
meine ich,
okay,
in der Flugschule.
So, Björn,
ja?
Und wir sind eigentlich schon im Profibereich angekommen, denn die Firma, die ja quasi an dem Simulator in Dresden, also bei Flight Simulations in Dresden dort dran ist, ne?
Genau.
AirSim Electronics, die bauen ja zusammen mit ihrer holländischen Mutter professionelle Flugsimulatoren.
Genau.
Die sie sich nicht bewegen zwar, also nicht die ganz großen, da kommen wir nachher zu den High-End-Geräten, wo ich einmal mit rein durfte und du ja regelmäßig drin bist, aber trotzdem eben zertifizierte.
Genau.
So. Und was ist jetzt genau der Unterschied? Also ich sag mal so, von der semi-professionellen Version, die wir geflogen sind, und der, wo gesagt wird, das ist zertifiziert, da sind sogar Airline-Leute drin.
Ja, dieses Wort zertifiziert, das ist, muss auch nochmal abgestuft werden. Also wir haben dann zertifizierte Simulatoren, die nennen sich dann FNPT, Das steht für Flight Navigation Procedure Trainer Typ 2. Das ist auch das, was die Kollegen aus Dresden herstellen. Ein zertifizierter FNPT 2. Mhm. Der ist dann so gut nachgebaut, dass man eben den Piloten ein echtes Flugzeug simulieren kann, so wie es in Wirklichkeit ist, und die originalen Flugcharakteristiken hat. Und das ist eben der Knackpunkt, Ron, ne? Mhm. Es muss das originale Flugmodell hintersetzen. Mhm. Wenn das drin ist, hat man die Zertifizierung für ein FNPT 2. Mhm. Das Ding bewegt sich aber nicht. Mhm. Das ist ein großes Manko. Und wir haben eine relativ, ich möchte mal sagen, nicht schwach, aber ein ganz kleines Visual. Und um eine höhere Zertifizierung zu bekommen, also wirklich um Piloten für den Liniendienst zu trainieren, da braucht man eben noch mindestens, ich glaube, 4 bzw. 5 Hydraulikstempel und man muss ein 180-Grad-Sichtfeld haben und so weiter und so fort. Und da sprechen wir aber von einem Profibereich, also das kann kein Funflight-Simulator hinstellen, so ein Ding. Ne?
Okay.
Da geht es wirklich. Also so ein Level D, das ist dann die oberste Klasse, ne? Bewegt sich auf 6 Stempeln und aus echten Flugzeugteilen gebaut. Da sprechen wir von 20 Millionen Euro Investitionskosten.
So, und dementsprechend kann man sich vorstellen, was die Stunde kostet?
Ja.
Ja, was kostet die Stunde?
Die Stunde variiert auch. Also das kommt immer darauf an, wie begehrt ist das Flugzeugmodell, wie viele Simulatoren stehen da rum und wie ist gerade Angebot und Nachfrage.
Okay.
Ja. Und tatsächlich spielt bei den Simulatoren bei dem Stundenpreis auch die Tageszeit eine Riesenrolle. Also du kannst nachts um 3 Uhr eine Schicht buchen, die nur halb so teuer ist vielleicht wie am Tage. Klar, weil wer will um 3.30 Uhr 4 Stunden lang Triebwerksfehler üben, ne? Keiner. Deswegen, die Preise variieren zwischen 400 für eine günstige Stunde bis hin zu 2.500.
Wobei, als wir drin waren,
Stunde.
Als wir mal drin waren, keine Ahnung, wir sind vielleicht um 22 Uhr, 23 Uhr raus. Da haben sich noch alle bewegt.
Die laufen auch.
Es kommen ja auch Leute aus, beispielsweise aus anderen Zeitzonen von Airlines, ne? Denen ist es ja natürlich völlig egal, ob die dort um 4 reingehen oder nachts um 3 oder sowas und dann 2 Stunden lang Abnormals trainieren.
Klar, für die ist es sogar angenehm, ne? Weil die steigen irgendwo in Kasachstan im Flieger, fliegen dann rüber und gehen zu einer für sie normalen Zeit, für sie gefühlt tagsüber, in den Sim. Ist bei uns halt nachts. Mhm. Und die Simulatoren, die müssen auch laufen. Die können nicht stehen. Wenn ein Simulator steht, verbrennt er Geld. Das geht nicht.
Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angedeutet. In unserem Corona-Special kommt den Simulatoren jetzt gerade im Augenblick, wo weniger Flugzeuge in der Luft sind, noch eine höhere Bedeutung zu?
Ja, natürlich. Um, ich sag mal, im Training zu bleiben, ist es natürlich wichtig, dass man diesen Simulator nicht nur für die gesetzlich vorgeschriebenen Trainingsereignisse nutzt, sondern eben auch zwischendrin. Hm. Um fit zu bleiben. Und ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte vor 2 Wochen so einen Auffrischungssimulator, um nicht einzurosten. Und ich habe nächste Woche auch wieder so einen Simulator. Und dann darf ich wieder richtig fliegen, ja.
Okay.
Aber ich muss auch sagen, dass die Simulatorzentren jetzt gerade wegen Corona und dem ausgedünnten Flugprogramm auch sehr leer sind, ne?
Ist das
so? Also jetzt stehen die Kisten teilweise, ja.
Okay.
Vorher war das so, du gibst dir mit der Vorcrew die Klinke in die Hand und jetzt kommst du teilweise zum Simulator und der steht schon runtergefahren, die Tür ist offen und die Heizung ist noch nicht an.
Naja, wir waren ja vorhin so ist das, in meinem kleinen Abriss der Microsoft Flight Simulator Flugsimulator-Geschichte noch stehen geblieben, bevor der 20er kam. Ne? Also der 2020, wann kam er raus? Am 18.08. Und vorher gab es eben ganz viele Videos schon. Veröffentlichungen zum Teil von Microsoft, wobei die ja eine externe Firma dafür beschäftigt haben, die das ja quasi programmiert haben, ein ganz erfahrenes Team. Und natürlich auch Leute, die den schon testen durften. Ne? Und wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, es war der Wahnsinn, diese Videos. Ne? 4K natürlich, so auf das noch auf dem großen 4K-Monitor. Ja. Natürlich auch sehr ressourcenfressend. Ne? Also was dort schon vorher bekannt gegeben wurde, was man für Mindestvoraussetzungen haben soll am Rechner und was so das Beste dann vielleicht ist, das ist natürlich auch der Hammer. Also der Flugsimulator, der so, weiß ich was, knapp unter 100 bis knapp über 100 Euro in den verschiedenen Versionen kostet, das geht ja noch. Mhm. Aber ein guter Gaming-PC, der geht dann auch bei 1.500 los. Und wenn ich meinen Schnittcomputer sehe, da ist ja eigentlich nichts anderes als ein noch ein bisschen aufmöblierter Gaming-PC, ne, wo allein eine gute Videokarte ja schon 1.500 Euro, verrückt, wenn nicht noch mehr kostet und so, ne?
Verrückt.
Naja, das ist, ja, aber viele gibt es einfach mal, die sagen sich, oh mein Gott, ich habe keine Freundin, also muss ich nicht so oft Blumen kaufen, investiere ich das mal in Computertechnik.
Ja, aber ich muss auch echt sagen, also ich bin ja auch, obwohl ich draußen in Wirklichkeit fliege, ich bin ja auch so ein Flugsimulator-Freak, ne? Ich habe ja auch den FSX bis zum Umkippen geflogen, auch online über Aveo und so weiter, da kann ich gleich was zu erzählen. Aber den FS 2020, den habe ich immer noch nicht, weil ich eben kein Geld habe, mir so für 2000 Euro so einen High-End-Rechner zu kaufen.
Ja, ja, so, erzähl mal also über den noch ein bisschen was. Also wie gesagt, am 18.08.2020 kam er raus. Vorher die Videos, die gesamte Szene ist durchgedreht. Was neu ist, nicht exklusiv für den PC, sondern eben auch für die Xbox, okay, die ja quasi zu Microsoft dazu gehört. Die Detailgenauigkeit ist unglaublich. Manche sagen schon, es sieht zu künstlich aus. Ich weiß nicht, ob du mal ein paar Videos so gesehen hast. So manche Flugzeuge, die könnten ruhig ein bisschen abgeratzter sein. Die sehen wirklich aus wie unglaublich, mit unglaublichem Aufwand animiert. So, aber es ist Geschmackssache, ne? Es ist schon ein Wahnsinn. Dann sind die Szenarien sind immer besser geworden jetzt auch. Sind ja etliche Patches gekommen. Japan war plötzlich mit drin. Dann die USA jetzt gerade neuerdings. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir diese Woche geladen. Weiß nicht, ob es letzte Woche oder so kam. Großbritannien, London. Man fliegt dort wirklich durch London, sieht die ganzen Sehenswürdigkeiten. Es ist wirklich Wahnsinn, dort lang zu fliegen. Und nochmal zurück zu der Geschichte mit den Abstürzen und mit dem World Trade Center. Ja? Jetzt gibt es das nicht mehr. Es gibt keinen Absturz mehr. Es gibt, wenn du abstürzt oder wenn du eine Überlastung hast, wird der Bildschirm einfach nur schwarz. Du siehst kein brennendes Flugzeug, du siehst keine Trümmerteile, du siehst dich nicht abstürzen. Es wird einfach nur der Bildschirm schwarz. Also für Leute, die einfach nur gern crashen oder irgendwie sowas machen, ist das kein Simulator. Und man soll es ja auch vermeiden, wenn man ein Flugzeug fliegt, dass man etwas härter runterkommt.
Ja. Finde ich aber auch gut, weil ich mag das, auch wenn es ein Simulator nur ist, ich kann das irgendwie nicht ab. Mir wird richtig schlecht, wenn ich sehe, dass ein Flugzeug, auch wenn es nur im Spiel ist, abstürzt. Ne? Ich hatte mal als Co-Pilot in der Ausbildung, vor 10 Jahren war das, auch einen anderen Co-Piloten neben mir sitzen. Und der hat es vergooft und ist im Simulator, in so einem großen Level-D-Simulator, der sich bewegt, da ist er abgestürzt. Und das war so real, ich konnte echt tagelang nicht schlafen, Schweißausbruch bekommen, mir war schlecht, deswegen, ich kann das nicht sehen, ich möchte das nicht. Ich finde das gut, dass der Bildschirm jetzt einfach nur schwarz wird bei dem 2020.
Ja, wir haben schon gesagt, wir sind ein bisschen Fans, sind wir ja allgemein von Simulatoren, du rein dienstlich, ich eben, wie gesagt, seitdem ich mit meiner Mondlandefähre in den frühen 80ern unterwegs war und doch die einzelnen Stufen von Microsoft so mitgenommen habe. Anfangs konnte man ja noch sich die Diskette von seinem Kumpel leihen und ihn einfach bei sich auf dem Rechner installieren, falls er überhaupt schon eine Festplatte hatte. Ne? Dann irgendwann ging es ja los durch die Online-Anschlüsse und so noch die Anbindung durch Multiplayer, was es ja auch dann irgendwann eben gab mit der Registrierung und so. Ne? Aber ich habe sie mir dann alle gekauft und ich habe sie mir gern gekauft und ich habe mir auch den 2020 gekauft, einfach nur, weil man es mal ausprobieren muss, ne? Und ab und zu fliegt da der Papa auch nochmal, sieht man auch ein paar Videos, ab und zu darf ja auch mal Willi ran, ne, mit einem kurzen Check. Und Björn hat ja auch seinen alten FSX rausgeholt, denn wir wollten ja eigentlich nochmal so nostalgiemäßig dich und Willi verbinden und das Ganze auch livestreamen. Und ihr wolltet dort auch dieses Aveo machen, wo ich überhaupt noch keinen Zugang habe.
Aveo.
Jetzt werden sicherlich viele Fan.
Wie? Aveo, nicht Ai. Iwao.
Nochmal?
Iwao.
Aveo, oh Gott, das wäre, oh Gott. Wir haben sicherlich viele, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie können die sich Aviation-Nerds nennen? Erklär doch mal, was das ist.
Das Aveo? Ja, das ist ein Online-Dienst, der es möglich macht, dass sich Leute zu Hause, die vorm Rechner sitzen und Flugsimulator spielen, dass die sich vernetzen können. Aber nicht nur einer mit dem anderen, sondern alle zusammen.
Okay.
Und das kann dann wirklich eskalieren, so krass. Ich glaube, freitags ist immer der German Online Day, dass da tausende Leute gleichzeitig live Flugzeug fliegen. Ja?
Okay.
Und man sieht die dann auch auf seinem Bildschirm, als andere Flugzeuge rollen. Dann kann das schon mal sein, dass man über den Frankfurter Flughafen rollt und ist dann Nummer 10 für den Start und muss sich hinten einreihen. Ne?
Okay.
Mit Funk übrigens.
Weil es eben auch Funk und eine Flugsicherung eben auch gibt. Und ich weiß es ja auch noch.
Genau.
Einer der Geschäftsführer, glaube ich, von Flight Simulations hier in Dresden hat das auch erzählt, dass er jahrelang als Fluglotse dort quasi richtig Dienste geschoben hat. Ne? Dort gibt es richtig diensthabendes System.
Genau, und das ist ja auch super realistisch. Also die Fluglotsen-Software, wenn du dir 2-3 Monitore hinbaust, dann kannst du wirklich durch diese Aveo-Software dir die original, aber die extrem gut nachgebauten Fluglotsen-Software runterladen. Und dann hast du hier Aussicht aus dem Tower. Auf der rechten Seite hast du dann die Rollkarten. Da hast du dann den Flugstripes. Kannst sehen, welcher Flieger als nächstes kommt und so weiter. Das macht tierisch Laune.
Es hat auch ein bisschen in sich, ne? Man muss ja auch ein bisschen, ich habe da mal auch bei YouTube so richtig Kurse gesehen, wo man erstmal reinkommen muss. Das kann man nicht sofort.
Du musst auch Prüfungen machen. Also du musst nicht, sondern du kannst auch Prüfungen machen.
Okay.
Da wird richtig von einem Prüfungskomitee, wirst du dann auf Herz und Nieren gecheckt, je nachdem, welches Level du erreichen möchtest. Wenn du allerdings schon eine echte Lizenz hast, das geht, glaube ich, schon mit dem PPL los, also mit der Privatpilotenlizenz, dann kannst du die hinschicken. Ja. Dann wirst du automatisch hochgegradet. Deswegen bin ich auch, glaube ich, schon Senior-Captain dort oder so. Auch wenn ich die originale Prüfung dort nicht gemacht habe.
Und du hast ja auch dich bemüht darum, aber leider bist ja noch erfolglos, unseren Simulator von der letzten Woche dort reinzubekommen, weil du es natürlich gern gesehen hättest, ne? Dass wir mit vielen Fans vielleicht zusammen unterwegs sind.
Also wir haben natürlich schon mal, glaube ich zumindest, Chat korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber wir haben ja schon mal einen Deutschland-Rekord oder eine Deutschland-Premiere hingelegt, dass wir aus einem echten Simulator gestreamt haben mit mehreren Kameras.
Du, vielleicht ist es die Weltpremiere.
Kann auch
das
sein.
Kann man, ich weiß nicht, ob schon mal jemand aus einem großen Airbus-Simulator gestreamt hat. Mhm. Ich habe mal Weltpremiere sicherheitshalber hingeschrieben.
Kann nur
das kann man ja sagen, Weltpremiere aus dem Simulator.
Genau.
So. Ne? Denn da hat nun garantiert noch keiner rausgestreamt.
Richtig.
Und in die Welt.
Und ich habe mir ja so gewünscht, dass wir das ganze Ding noch mit Aveo kombiniert hätten, weil dann hätten wir 7 Millionen %-Sicherung. Etwas geschaffen, was noch keiner vor uns gemacht hat. Und das müssen wir auch bitte, bitte versuchen zu realisieren. Auch der Chat hat geschrieben, das müssen wir machen. Ne? Wir sollen unbedingt mal Aveo verknüpfen auf dem Livestream im Simulator. Dann können die Leute uns ja begleiten. Fliegen die hinter uns 10 Meilen.
Ja, die nächste Aufgabe, die ich auch heute gerade dem Steffen dort vom Simulator gegeben habe, dass wir auch sauber ein Signal oder vielleicht sogar eine Außenansicht rauskriegen mit sozusagen in meinen Mixer, in meinen Mischpult reinkriegen. Mhm. Ne? So wie ja zum Beispiel an jedem normalen Flugsimulator, also hier zu Hause kann man es ja machen, kann man ja quasi das HDMI abkapseln, ne, und steckt sich das rein und so. Ne? Aber dort ist es eben schwierig, weil die Projektion, es sind ja mehrere verkoppelte Beamer, ne, die diese Projektion machen. Wie ist es bei den ganz großen Simulatoren? Ist ja auch eine Projektion, wenn ich mich recht
erinnere. Oh ja, das ist so kompliziert. Ich verstehe das immer noch nicht. Da wird mit Unterdruck wird irgendeine Leinwand nach hinten gesaugt.
Echt?
Ja, dass sie eben so wie so ein Ball dann ist. Und dann wird da von oben, also oben sind immer so riesige Projektoren drauf, wird es da rangestreamt. Mhm. Und wenn mal diese Suction, also diese Vakuumpumpe ausfällt, dann bricht das ganze Bild zusammen. Mhm. Total irre. Okay. Ja. Und die.
Also ich sag mal so, das ist so schon der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wer von euch. Gut, man kann es auch ein bisschen zu Hause sich nachbauen mit mehreren Monitoren. Nur wer hat schon mehrere Monitore bei sich? Also so sieht es ja bei mir aus. Ich weiß gar nicht, große Videokarten, glaube ich, 4 Monitore oder sowas kriegt man da nebeneinander. Da kriegt man ja auch schon viel hin.
Ja.
Aber es ist natürlich wirklich was anderes, wenn man diesen Rundumblick hat mit diesen synchronisierten Beamern, die man da so hat, mit den Projektoren. Ne? Das ist schon der Wahnsinn, wer wirklich mal die Chance hat, in so einen großen Simulator zu gehen. Wir haben ja auch mal überlegt, ob wir mal jemanden mitnehmen, Björn. Ob wir einfach mal einem Fan von unserem Kanal die Chance geben. Vielleicht machen wir ja mal eine Verlosung.
Oh ja.
Ne? Wenn alles wieder offen ist, wenn das wieder geht, dann wie gesagt, wir hatten ja eine Ausnahmegenehmigung. Wir haben Corona-Tests vorher wirklich gemacht. Es war niemand weiter mit drin. Aber es wird ja hoffentlich bald wieder geöffnet, spätestens wenn wir alle geimpft sind, dann mal einem Fan vielleicht die Chance zu geben, mit einem der 2 Fluglehrer, mal sehen, entweder das ist Captain Björn oder Captain Willi, da vielleicht mal zu fliegen und das werden wir dann auch live zeigen. Also könnten wir vorstellen, dass das ganz gut ankommt. Ja, guten Abend, sagen wir. Guck mal hier, obwohl wir es nicht angekündigt hatten, geht jetzt die Anzahl schon wieder leicht hoch. Im Namen von Björn muss ich mich entschuldigen, denn wir waren wirklich am Anfang nicht sichtbar. Wir waren noch auf privat, weil wir haben es vorher natürlich geübt, ob auch der Ton alles da ist und so. Ne? Und da haben wir ein paar Geschichten schon erzählt. Es lohnt sich also nochmal, sich das Ganze auch von vorn anzuhören. Also über die Geschichte der Microsoft-Flugsimulatoren, über meinen Riesenrechner, in den ich als Jugendlicher durfte, sozusagen in einen Großrechner, der wo heute, weiß ich nicht, ich glaube in meinem Zündschlüssel von meinem Auto ist mehr Rechenleistung
verrückt
als in diesem Großrechner von damals.
Echt verrückt.
Und dann darf man ja überlegen, das waren die Anfang der 80er und die haben in den 60er Jahren Leute ins Weltall geschickt und Ende der 90er zum Mond mit der damaligen Rechentechnik. Es ist eigentlich unglaublich. Und heute haben wir ein Mobiltelefon in der Hand, Und das hat eine Rechenleistung, da hätte es uns alle in den 80er Jahren an die Wand gedrückt.
Ja. Und jetzt Fun Fact, Ron. Meine Airbus, den ich fliege, mein A320, die komplette Elektronik, die du unten im Elektronik-Compartment hast, alle Rechner zusammen, stinken gegen das aktuelle iPhone oder schon das iPhone vor 5 Jahren schon ab. Verrückt, ne?
Echt?
Ja. Da sind wirklich auch Speichervarianten von 32 Kilobyte zum Teil noch. Also Computer mit 32 Kilobyte drin. Da kannst du Text drauf speichern.
Okay.
Die sind verbaut im Airbus.
Okay. Ja. Na, da fällt mir jetzt auch noch, wenn wir nochmal ganz kurz, liebe Aviation-Nerds, nochmal ganz kurz zu Computer-Nerds werden. Ich habe ja von diesem alten Großrechner erzählt, ne, der, wie gesagt, einen Hauptspeicher von 16K hatte. Der hieß KRS 4200. Der wurde dann irgendwann in den 80ern, kurz bevor ich zur Armee gegangen bin, durch den KRS 4201 ausgetauscht. Der hatte 32 KB Hauptspeicher. Und da habe ich dann zu dem Chef von der Rechenstation damals gesagt, so als Student bist du so, und noch nicht Student, als Schüler, 12. Klasse. So, naja, so richtig fett ist das jetzt aber auch nicht. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ja. 32K musst du erstmal voll kriegen.
Wie das sich geändert hat, ne? Ja, echt verrückt. Echt verrückt. Ja. Übrigens, interessante Frage nochmal aus dem Chat gerade. Warum wir nicht WattSim benutzen würden, zum Beispiel, wenn wir unseren Stream machen. WattSim, Ron, schüttelt den Kopf, was ist WattSim, ne?
Ja, du wirst es uns allen sagen, wie gesagt, ich bin da nicht so unterwegs.
WattSim ist der große Konkurrent von Ivayo. Ich war noch nie auf WattSim unterwegs, also lieber Chat, tut mir leid, aber WattSim ist fast genauso groß. Die haben, glaube ich, 200.000 User und Ivayo 220.000 User. Beide sind ungefähr gleich alt und können eigentlich auch, glaube ich, dasselbe. Na, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Aber ich war noch nie auf WattSim. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen alles mit WattSim, das wäre für mich komplettes Neuland. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir es hinkriegen, bleiben wir auf Ivayo. Noron, das kann ich ein bisschen.
Genau, wir arbeiten an dem Problem. So, jetzt kann ich euch natürlich noch ein bisschen Vorschau geben, woran wir gearbeitet haben, was als nächstes kommen wird. Das ist jetzt natürlich mega langweilig im Podcast. Deswegen entweder ausschalten, wenn Sie das dann irgendwann hören, auf Ihrem mobilen Gerät. Oder vielleicht schneide ich es auch raus. Ne? Denn das letzte Video, was wir am Sonntag gesetzt hatten, war die Abnormals.
Engine Failure.
Ja, ne? Das war cool, oder Leute? Also quasi beim Losrollen, ja, das hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Ne? Aber wir haben die nächste Premiere am Sonntag. Tikes, der Geisterfahrer oder der Geisterflieger. Ihr habt ja ein System in den Flugzeugen drin, ne? Das sogenannte Tikes. Das machen wir am Sonntag. Kann man sich drauf freuen. Ist nämlich spannend. Man muss was tun. Man kann sich nicht alleine auf die Elektronik verlassen.
Genau, aber das Schöne ist, wenn man das dann richtig macht, dann sieht man, wie sicher doch eigentlich so ein System ist, ne? Also dank Elektronik ist das Fliegen super sicher.
Und was euch auch sehr viel Spaß gemacht hat, gerade Willi, ist dann, dass es ja nicht nur auf dem Radar das andere Flugzeug erscheint, der Alarm kommt, sondern man sieht es eben dann auch auf dem Display. Also wenn man aus dem Cockpitfenster rausguckt, dann fliegt dann eben auch irgendwann das Flugzeug an einem vorbei, ne? Und wichtiges System, denken wir nur, weiß gar nicht mehr, wann war es, Bodensee.
Überlink DHL und die russische Maschine, ja.
Genau, ne? Die beide dort zusammengekommen sind. Kleiner Mini-Fehler und ganz, ganz viel Pech. Und ich habe einen Freund, der ist auf dem Turm in Innsbruck, ehemaliger Skeleton-Weltmeister. Und der hat gesagt, schon wenn es eine Sekunde anders gewesen wäre, eine einzige Sekunde, wären die schon irgendwie 400 Meter auseinander gewesen oder so, ne? Und es wäre nichts passiert. Ja. Hätte vielleicht noch ein bisschen eine Turbulenz gemerkt oder sowas, ne? Und deswegen ist eben diese Elektronik so extrem wichtig und sie ist in jedem Verkehrsflugzeug drin?
Ja, das ist, glaube ich, tonnenabhängig. Also wenn das Flugzeug mehr als x Tonnen wiegt, glaube ich, und kommerziell betrieben wird, dann brauchst du so ein TCAS-System, ja, genau. Traffic Collision Avoidance System.
Na gut, und ich gucke noch ein bisschen drauf, was also jeweils immer an den Sonntagen demnächst kommen wird. Dual Hydraulic Fail.
Das ist sehr interessant.
Die Hydraulik steigt aus. Was passiert dann? Oder man ist ganz weit oben in der Luft und beide Maschinen gehen aus.
Triebwerke.
Beide Triebwerke, ja. Beide Motoren. Oder wie wir gesagt haben, das Flugzeug wird zum Segelflugzeug. Na, und selbst dann gibt es Möglichkeiten, da noch was zu machen. Ich will nicht zu viel verraten. Was haben wir noch? Terrain, haben vielleicht auch schon einige gehört in ihren Simulatoren. Ne, gibt es also auch im Großen. Björn, was wartet dort auf uns?
Ja, ich habe Willi in eine blöde Situation gebracht. Wir haben uns, glaube ich, nach Innsbruck gesetzt und ich habe mal gesagt, Augen zu, ich fliege mal Richtung Berg. Und Willi sollte dann das Escape-Manöver fliegen. Also den Flieger wirklich mit allem, was er kann, Nase hoch, Vollgas und dann über den Berg raussteigen. Ob es geklappt hat, Sag ich nicht.
Und eine Sache haben wir natürlich auch noch, auch ganz aktuell, auch da haben wir ein Spezial zugemacht, Engine Fire. Was ist also los, wenn es raucht und brennt? Also das sind die nächsten Sachen, die wir vorhaben. Und euch allen, uns allen und auch den Kollegen vom Simulator in Dresden hat die ganze Geschichte so gut gefallen, dass wir schon wieder eingeladen sind, Björn. Also so wie es dein Zeitplan zulässt, komm hierher.
Yes.
Ich will noch mehr Kameras live schalten. Ne? Also ich werde noch eine größere Regie wahrscheinlich nehmen und dann, cool, lassen wir es hier so richtig krachen. Wir können euch wirklich nur bitten, liebe Fans, liebe Aviation-Nerds, erzählt es weiter. Wir haben Bock, wir wollen Sachen machen. Wie gesagt, der ganz große Plan ist, vielleicht mal jemanden von euch dazu zu holen. Vielleicht machen wir eine Verlosung draus oder sowas. Aber da müssen wir natürlich noch ein bisschen warten, bis sich der Virus verzogen hat. Björn, ich danke dir.
Vielen Dank.
Und ich würde sagen, ja, schaut auf den Kanal, dort gibt es noch viele interessante Videos, es kommt wöchentlich eins dazu. Hinterlasst ein paar Likes, fragt uns irgendwas, wir nehmen diese Anregung sehr gern auf. Björn antwortet ja schon immer wieder live dann in den Kommentaren, aber wir machen auch gern mal ein Video daraus und dann freuen wir uns, glaube ich, ganz doll, wenn wir wieder live aus dem großen Airbus Simulator gehen können. Vielleicht mal wieder in Frankfurt, vielleicht wieder hier in Dresden.
Ja.
Ja, ja, mal gucken, wer als nächstes wen besucht. Also Dankeschön fürs Einschalten. Macht's alle gut zu Hause. Sorry nochmal, dass ich nicht so richtig gut klinge. Kannst du auf meine Stimme schieben. Ja, und dass wir am Anfang noch nicht öffentlich waren, aber das kann man ja jetzt alles nachholen.
Also, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss, lieber Chat. Ade.